Warum macht der Christoph Blocher das? Erleben wir gerade das Ende von der SVP, wie wir sie bis jetzt kennt haben? Und wer wird eigentlich Präsident von dieser Partei? Und damit herzlich willkommen zum Politbüro. Ohne Bild dafür mit noch mehr Ton. Das ist der Podcast von Tamedia zur Innenpolitik von der Schweiz. Mein Name ist Philipp Loser. Ich schwätze mit Raffaella Birrer, der Politikchefin von Tamedia. Ciao, Raffaella.
Hallo miteinander.
Und ich schwätze mit dem Christoph Lenz, Bundeshauskorrespondent und von der Seite 3. Sali, Christoph.
Hallo zusammen.
Bevor wir zum grossen Thema kommen, wo ja offensichtlich das grosse Thema ist, schnell noch kurz über die Maskenpflicht. Wie läuft das aus eurer Sicht? Und findet ihr auch, dass man jetzt die Masken gratis abgeben müsste?
Also mich dunkt, das läuft relativ gut. In der Tram zu Zürich sieht man, dass die Leute einsteigen und selbst die, die es einen kurzen Moment vergessen, dass sie ja eigentlich müssten jetzt die Masken anlegen, die nesteln dann gerade sehr nervös in ihre Tasche um und legen sie sofort an. Also der...
Schaust du mal böse an?
Denn, nein, natürlich nicht. Aber man sieht einfach, dass wirklich der Zwang, der jetzt herrscht, dass das so das Pflichtbewusstsein der Leute total angekurbelt hat. Allerdings die Diskussion wegen der Gratismaske, die finde ich zum jetzigen Zeitpunkt verfehlt. Ich finde, man hat in den letzten Monaten so eine Gratismentalität gespürt, sich entwickeln, dass plötzlich immer mehr Sachen sollen zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde das einfach zum jetzigen Zeitpunkt zu früh. Man weiß ja nicht, wie sich das wird entwickeln, ob man auch künftig über längere Sicht raus muss Masken tragen in der ÖV.
Ja, aber gut, Entschuldigung. Also das Obligatorium haben wir jetzt, oder? Gerade Leute, die Jobs haben, die nicht so gut bezahlt werden, sind häufig gezwungen, mit dem ÖV zu pendeln. Das ist ein recht grosser Budgetposten. Irgendeine 50er-Pack im Coop kostet etwa 40 Stutz oder so. Warum soll man das nicht können gratis geben? Du siehst nicht auch so, Christoph. Hilf mir.
Tut mir leid, ich bin da komplett mit der Chefin. Sie hat da ganz richtig ausgeführt. Nein, und ich habe das Gefühl, wir sind irgendwie in einem Ausmaß von staatlichem Mikromanagement inzwischen, wo man jede mögliche Ausfallstunde in jedem möglichen Erwerbszweig durch irgendeine Sozialversicherung aufgefangen haben oder dann durch Gratisabgabe entlastet oder so. Wenn jemand müsste für die Maske zahlen, habe ich das Gefühl, dann wären es die Arbeitgeber. Die wollen schließlich, dass ihre Leute in den Büros erscheinen und arbeiten oder in den Buden. Aber sonst habe ich das Gefühl, da ist mit realistischem Aufwand zu leisten, dass man jetzt da so eine gratis Volksabgabe aus dem Boden stampft.
Ja gut, es gibt nicht unprominente Politiker, die eigentlich zeigen, wie man das macht, dass man Geld vom Staat bekommt.
Eleganten Übergang.
Eleganten. Gratuliere, Philipp.
Sehr elegant. Das grosse Thema ist das diese Woche.
Aber ich sage jetzt... Jetzt wird es halt politisch und dann ist ja eher, dass es nicht gut heisst oder zum Teil nicht. Dann sind halt 2,7 Millionen in Sand gesteckt an einen Empfänger. Und ich sage, ich habe Dummheit gemacht. Das gibt es im Leben, oder? Dass
man also der Empfänger
ist der Staat. Ja, der Staat, ja, oder?
Ja. Das ist Christoph Blocher, der sagt, er hat Dummheit gemacht, er hat das Geld zu lange im Stammstaat gelassen, der quasi nach einer Sache macht und auch die Verantwortung muss übernehmen. Wir sprechen über die Ruhegehaltsforderung von Christoph Blocher, 2,77 Millionen, die lustigerweise immer mit 2,7 gegründet werden. Dabei wäre es 2,8, aber das ist nur ein sehr kleines Detail. Warum? Es ist 2 Wochen alt, die Geschichte. Warum sind die Zeitungen immer noch voll damit? Warum sind die Webseiten holen einen Klick nach dem anderen und warum schwätzen wir jetzt auch noch darüber? Warum ist das wichtig?
Ich glaube, es gibt bei dieser Geschichte wie 2 Ebenen. Die eine ist eine menschliche Ebene und die andere so eine strategisch-strukturelle. Die menschlich, das ist, also man hat das Gefühl, wenn man jetzt liest und sich umlässt, es ist relativ viel Schadenfreude dran, aber dann auch bei den politischen Gegnern, in den Medien, in der Öffentlichkeit, auch teilweise fast so ein bisschen eine leiselige Enttäuschung, dass das alte Feindbild, an dem man sich jetzt viele Jahre abgearbeitet hat, dass das sich jetzt irgendwie wie selber demontiert. Also es sind ja auch Medien, es sind die politischen Gegner, die ihn, also der Christoph Blocher, durch permanente Thematisierung auch gross gemacht haben. Und jetzt übernimmt er eben die Demontage eigentlich gerade allein.
Ist denn nur das? Ist es ein Feindbild und darum schwätzen wir nur über den Blocher, wenn er 2,77 Millionen will vom Staat?
Ich habe schon das Gefühl, wenn ich da einhaken darf, es ist immer noch, die SVP ist immer noch mit grossem Abstand die grösste Partei der Schweiz. Er ist mit grossem Abstand die wichtigste Person in dieser Partei. Er hat sie erfunden, er hat sie aufgebaut, er hat sie finanziert, er finanziert sie immer noch. Und er hat auch während seiner ganzen Karriere beispielsweise die Frage von Politikerbezügen immer wieder sehr hart politisiert. Beispielsweise, als er aus dem Nationalrat ausgeschieden ist, hat er gesagt, das sei eine Schwarzbude und er werde eine Initiative sammeln, um das Nationalratsmandat auf 50'000 Franken zu reduzieren. Heute sind wir etwa bei 100, 120 so.
Hat er aber nie, gemacht, oder?
Hat er nie gemacht, hat er aber angekündigt, mit Pauken und Trompeten und unter Absingen wüster Lieder aus dem Nationalrat ausgeschieden. Und wenn noch einer wie er jahrelang sagt, ich verzichte auf das Geld, eben weil man nicht im Staat auf der Tasche liegt, wenn man es nicht unbedingt nötig hat. Und am Schluss geht er ran und wo rückwirkend all das Geld, dann ist das schon eine Kehrtwende von einer politischen, von einem politischen Monument, das einfach wahnsinnig interessant ist und wo politisch eminent wichtig ist.
Vielleicht ist es auch das, man versteht es einfach nicht, man will es sich wie erarbeiten. Warum macht er das?
Das ist richtig, ja. Ich verstehe, also es gibt ganz viele unterschiedliche Theorien darüber, warum das er es macht. Aber als ich ihm diese Frage gestellt habe, an dem Freitagnachmittag, wo das Gerücht hier in Bern so die Runde gemacht hat, Blocher beziehe jetzt auf das Mal seine Rente und zwar für alle Jahre rückwirkend, habe ich ihm angerufen und gefragt, warum das er denn das macht. Und der Blocher hat zuerst mal gesagt, dass er das nicht begründen muss, weil es ein Anspruch ist. Und dann hat er aber auch so darüber geredet, dass er jetzt 80 wird und dass das ein Alter sei, wo man so etwas beziehe. Und dass Vermögenssteuer für Unternehmer wie ihn eine Belastung sei. Und all diese Begründungen, die überzeugen mich bis heute nicht. Und all die Begründungen, die man seither hört, überzeugen mich ebenso wenig. Ich weiß nicht, ob das bei dir anders ist.
Ich kann es wirklich, ich kann es beim besten Willen nicht erklären. Er hat so viel Geld, es ist so offensichtlich politischer Selbstmord. Ich sehe nicht eine geringste taktische Absicht dahinter, auch wenn das andere Leute anders sehen. Irgendwie, das ist kein Teil von einem ausgefuchsten Plan. Warum, Raphael, sag mir es du, warum macht es?
Also ich sehe das genauso, dass es nicht irgendwie ein ausgefuchster Plan ist oder so, sondern ich glaube, und da komme ich jetzt auf den zweiten Punkt, den ich vorher angesprochen habe, ich bin zuerst beim Menschlichen gewesen, jetzt eher zu dem strategisch-strukturellen. Mich dünkt, es ist so ein bisschen sinnbildlich für etwas, wo man in den Interaktionen mit dem Christoph Blocher schon seit längerer Zeit gespürt hat. Also ich erinnere mich, oder das ist mir dann sofort wieder in den Sinn gekommen, wo das jetzt rausgekommen ist, weil das so vom Gespür her so nicht funktioniert, der jetzige Zeitpunkt, wo er mit dieser Forderung kommt, dass ich daran denken musste, wo er während dieser Klimaprotest eine Pressekonferenz ausgerufen hat im Zürcher Hauptbahnhof. Und dann sind natürlich viele Medien gegangen, wir auch. Und dort haben wir Christoph Blocher vorgefunden, der relativ zusammenhangslos über die Klimakrise oder über die Forderungen von der Klimajugend geredet hat und irgendwie versucht hat, das Thema trotzdem noch für die SVP nutzbar zu machen. Und es hat aber nicht funktioniert, weil man hat irgendwie gemerkt, es ist der falsche Zeitpunkt, es überzeugt nicht. Und das kommt mir jetzt irgendwie ähnlich vor. Und darum auch strategisch strukturell, weil es zeigt eigentlich, zur Unzeit die Probleme, die die Partei hat, gerade weil er aus dem Hintergrund immer mal punktuell wieder vorkommt und mit etwas so ein bisschen reinschiesst, wo die Partei sonst anders abhandelt.
Das hat man ja auch schön gesehen an der Verteidigungsstrategie der Partei, die am Anfang gar nicht vorhanden war. Also am ersten Tag, wo das rausgekommen ist, haben wir ja Barne SVPler angerufen. Also ganz viele haben das Telefon gar nicht erst abgenommen. Andere haben es Wut und Brand wieder abgehängt. Und wie hilflos die ganze Verteidigungslinie war, sie haben wir die Tage drauf gesehen, wo es zuerst geheissen hat, ja, der Staat will uns nicht aufführen, dem Staat muss mir jedes Geld nehmen, was echt total absurd ist. Und dann die zweite Linie war, er hat gar nie gesagt, dass er verzichtet. Und wenn man zweimal googelt, sieht man, dass er so in 3, 4, 5, 10 Interviews halt das Gegenteil sagt. Die Partei, wie fest schadet so etwas jetzt der Partei?
Ich habe das Gefühl, der Schaden ist erheblich. Und zwar, weil die Partei so dabei war, quasi ihre Kampagne zur Kündigungsinitiative aufzuziehen, weil man gerne über etwas anderes würde reden. Und weil natürlich quasi der Blocher, der SVP, er ist nicht nur ein Mitglied von der SVP oder er ist nicht nur mal der ehemalige Bundesrat von der SVP, sondern er verkörpert die Partei. Was er macht, hilft der SVP, wenn es positiv ist, und schadet der SVP, wenn es negativ ist. Das ist wie, er ist identisch mit dieser Partei. Und deshalb kommt das sicher zu einem sehr ungünstigen Zeitpunkt.
Der Unterschied zu früher, finde ich, ist einfach, wenn der Christoph Blocher früher etwas gemacht hat, ist seine Tendenz egal, ob man das von außen als negativ oder positiv beurteilt hat, ist das für die Partei immer von Nutzen gewesen. Und jetzt tun sich wie die Sachen mehren, die Vorfälle mehren, wo man ganz offensichtlich muss sagen, das schadet der Partei.
Das ist genau meine Einschätzung. Ich habe das Gefühl, jetzt über die letzten 6 Monate hat es mehrere so Momente gegeben, wo man kann sagen kann, ein bisschen suboptimal vom Blocher. Der erste war im Dezember, wo er den Rösti vertäubt hat und der Rösti den Battle als Parteipräsident angeschmissen hat. Blocher hat es zu dem Bruch kommen lassen, ohne eine Person in der Hinterhand zu haben, die es dann übernimmt. Das war sicher ein Fehler gewesen. Nachher hat es ein paar Freiwillige gegeben, die vorgekommen sind, unter anderem der Freddy Heer. Dann hat er den gerade abgekanzelt im Teleblocher. Auch nicht so günstig, weil der Freddy Heer immer noch einer ist, der im Rennen ist und vielleicht sogar Präsident wird. Der Blocher hat auch gegen die Kantonalsektionen geschumpft. Das sagen die Faulpilze und die sagen verantwortlich dafür, dass die Partei die Wahlen verloren hat. Auch das ist nicht unbedingt so quasi aus dem Motivationsseminar für Führungskräfte. So. Und es mehren sich einfach so die Vorfälle und da ist tatsächlich für die Partei, glaube ich, auch für das Generalsekretariat, für die kantonalen Sektionen, für die Kampagnenleitung, ist das schwierig mit so einer, auf Englisch sagt man, loose cannon on the deck umzugehen.
Vielleicht ist auch mit der Grund, warum das so schwierig rezipiert wird, ist, dass halt auch wirklich die Partei offiziell führungslos ist. Das war der Albert Rösti noch im Amt. Gleichzeitig sucht man eine Präsidentin oder einen Präsidenten für die Partei. Am 22. August wollen sie wählen. Das Rennen ist recht unübersichtlich, kann man sagen.
Ja, das ist so. Christoph, du hast es jetzt schon angesprochen mit mehreren Personen. Der Albert Rösti, der noch amtierende SVP-Präsident, der hat seine Partei ziemlich auf dem falschen Fuß verwutscht, kann man sagen, wo er vor der Weihnacht, ganz kurz vor der Weihnacht, noch entnervt aufgegeben hat und gefunden hat, er mag nicht mehr. Dann ist eigentlich der offizielle Prozess losgetreten worden und im Februar ist die Frist abgelaufen, wo sich die offiziellen Kandidaten haben können melden. Dort haben sich auch 2 Personen gemeldet. Das ist der Andreas Glarner, der Aargauer Nationalrat, wo bekannt ist als Provokateur. Und das ist der Freddy Heer, das ist Zürcher Nationalrat, wo nicht immer, sagen wir es mal so, gleicher Meinung ist wie der Christoph Blocher. Und dann ist Corona dazwischen gekommen und das hat den ganzen Prozess weiter verzögert, weil eigentlich hätte man im Frühling den Präsidenten wählen wollen. Und seither hat man das Gefühl, gibt es fast mehr Personen, die sich offiziell oder inoffiziell für das Präsidium interessieren als nicht. Also es sind jetzt recht viele inoffizielle Kandidaten, wo man weiss, dass die Parteileitung sie gerne hat oder eben auch weniger gerne, was das Ganze alles recht unübersichtlich macht. Und am 22. August wird dann der neue Präsident offiziell gewählt.
Vielleicht. Warum ist denn das so schwierig?
Also der Job ist extrem schwierig, kann man sagen. Die Aufgabe von dem neuen Präsident wäre ja eigentlich irgendwie, die Partei wieder auf Vordermann zu bringen, sehr viel präsent sein in den Sektionen, namentlich in der Westschweiz und so ein bisschen die Knochenbühne zu machen, wo dazu mal irgendwie der Ueli Maurer und der Rutz gemeinsam gemacht haben. In den Nullerjahren oder den späten 90er-Jahren. Gleichzeitig ist man als Parteipräsident aber auch nicht wirklich frei. Es gibt Schattenhierarchien in dieser Partei, wo man weiss, letztlich eben wird irgendwie die Position der SVP nicht entschieden in einem demokratisch transparenten Vorgang, sondern es ist wichtig, was zum Beispiel der Blocher zu einer Frage meint. Und das macht die Aufgabe des Parteipräsidenten sehr schwierig und möglicherweise auch nicht besonders attraktiv.
Eben, vor allem, wenn der Blocher in dieser Form ist, die er momentan ist. Oder?
Genau, und ich glaube, dass das durch das jetzt eben der Posten noch einmal schwieriger geworden ist als vor 4 Jahren, wo der Albert Rösti übernommen hat. Dass die Partei an der Spitze ein Machtvakuum hat, das ist in den letzten 4 Jahren sehr immer deutlicher geworden. Und die Situation ist im Moment recht unübersichtlich. Es hat so eine, ich würde sagen, in Teilen urbanere Machtelite zum Beispiel, wo dann recht ein Kontrast ist zu der Basis in den ländlichen Regionen. Die wollen aber gleichzeitig...
Ich bin nicht sicher, ob sie das gerne würden hören, wenn du ihnen urbane Machtelite sagst.
Faktisch ist es so, oder? Die wollen aber gleichzeitig offiziell das Ruder nicht übernehmen. Und dann gibt's,
also mit den urbanen Machteliten meinst du Matter, Köppel und so weiter, oder?
Genau.
Wen siehst du dort?
Genau. Ja. Und in der Romandie wäre es dann zum Beispiel noch Céline Amontru oder so, auch aus Genf. Also einfach der, wo man auch sonst im Präsidium hat und auch mit der Magdalena Martullo zum Beispiel, wo als Tochter von Christoph Blocher auch sehr viel zu sagen hat. Das ist schwierig. Darum kommt es zu einem schwierigen Zeitpunkt. Gleichzeitig, wenn sie ja jemand, wo eine integrative Figur ist, wo es gelingen soll, um auch die ländlichen Sektionen einbinden und dass die sich auch widerspiegelt fühlen. Also das ist eigentlich eine Aufgabe, die kaum zu bewältigen ist zum jetzigen Zeitpunkt, weil es einfach auch noch nicht klar ist, was wird die künftige Rolle von Christoph Blocher himself sein.
Und gerade wegen dem machen wir doch schnell einen Tipp. Wer wird es und warum?
Ich würde sagen, der Friedi Heer macht das Rennen. Er ist zwar nicht der Wunschkandidat von Blocher, ganz offensichtlich nicht, aber ich habe das Gefühl, dass die Situation, die wir im Moment erleben, wo fast im Dutzend mögliche Kandidaten diskutiert werden, auftauchen, sich zurückziehend, sich halb zurückziehend und so, die Situation, die zeigt einfach, es will niemand wirklich den Job. Und vor allem quasi die Wunschkandidaten von Blocher wollen den Job nicht. Und somit wird es am Schluss einen machen, der bereit ist, den Job zu übernehmen. Und dann gehe ich davon aus, dass da entweder der Andreas Glarner oder der Friedi Heer sind, die zwei offiziellen Kandidaten. Und dort, wenn die zwei quasi zur Wahl stehen, wird der Friedi Heer aufgrund von seiner grossen Akzeptanz, seiner langjährigen Tätigkeit, auch seinem Leistungsausweis als Kantonalpräsident in Zürich und aufgrund von seiner Sprachfähigkeiten, er redet irgendwie 5 verschiedene Sprachen, namentlich sehr gut Französisch, er wird dort wahrscheinlich eine Mehrheit können gewinnen, glaube ich. Und ich habe auch das Gefühl, das ist vielleicht für die Partei nicht eine schlechte Wahl, jemand, mal, der nicht aus der Landwirtschaft kommt. Der Friedi Heer ist also ein bisschen der Cowboy vom Bundeshaus. irgendwie ein Charakterkopf, charismatisch, aber gleich kompromissfähig in gewissen Fragen. Ich habe das Gefühl, da könnte für die Partei eigentlich noch eine gute Wahl sein.
Raphael, was meinst du, Friedi Heer oder Glarner? Oder setzt du auf jemanden ganz anders?
Also ich sehe schon den Titel über Christoph Seins Porträt von Friedi Heer, wenn er Präsident wird, der Cowboy des Bundeshauses.
Bitte nicht.
Nein, ich finde es jetzt in dem Fall wirklich schwierig und ich würde jetzt kein Geld in dem Spiel wetten auf eine Person, weil die Ausgangslage tatsächlich noch ein bisschen undurchsichtig ist. Ich möchte aber gerne noch den Fokus auf Personen lenken, die wir jetzt noch gar nicht angesprochen haben. Das eine wäre zum Beispiel der Franz Grütter. Er ist Luzerner SVP-Nationalrat. Ihm ist es gelungen, bei den Wahlen 2015 seine Partei im Kanton sehr, sehr stark zu machen, also stärker als die historisch stark die CVP zu Luzern. Er hat sich jetzt entschieden, um ein Amt zu übernehmen innerhalb des Präsidiums, wo eigentlich faktisch der Knochenjob ist. Also er ist jetzt Stabschef im Präsidium. Das ist der, der rausgeht in die Sektionen und mit den Leuten redet und vor Ort Präsenz markiert. Genau das eigentlich, wo viele wahrscheinlich nicht so Lust drauf haben. Er sagt aber, der Präsident würde er nicht wollen werden, weil er beruflich noch stark involviert ist. Ich frage mich aber einfach ein bisschen, wenn er das eh schon macht, was als Knochenjob gilt, warum er dann das Präsidium nicht ganz übernehmen würde. Die andere Figur noch kurz, das wäre Martina Bircher, das ist eine Aargauer Nationalrätin. Sie ist erst seit dem letzten Herbst im Nationalrat. Sie hat aber vorher national auch schon mehrfach für Aufsehen gesorgt, weil sie Sozialvorsteherin ist in ihrer Gemeinde Aarburg. Und dort hat sie gezeigt, dass sie sehr dezidiert auf SVP-Linie ist, also vor allem was Migration und Sozialpolitik betrifft. Dort hat sie sehr eine harte Linie und versteht es auch relativ gut, sich so zu inszenieren. Wie gesagt, eben, sie ist noch nicht so lange zu Bundesbern, das spricht ein bisschen gegen sie, aber es wäre noch interessant, auch eine Frau mal an dieser Parteispitze zu haben. Eine Frau würde vielleicht noch das ganze Machtgefüge noch ein bisschen auf eine andere Art durcheinander bringen.
Wo ist der Tipp? Ich habe den Tipp nicht gehört.
Du merkst, ich habe mich jetzt nicht gerade so eindeutig festgelegt. Das mache ich nicht zum jetzigen Zeitpunkt.
Das kann man sagen. Ja. Ich tippe auf Esther Friedli, auf das ich so gesagt habe, Frau von Toni Brunner und SVP-Nationalrätin, wir müssen es umgekehrt sagen. Wenn die Partei quasi wieder will vorwärts kommen will, dann muss sie die nehmen. Wahrscheinlich will sie nicht. Das war aber mein Tipp gewesen.
aber eine ehemalige CVPlerin, kann die da?
Die Frage ist mehr, also ja. Wenn du sagst, zwar in der falschen Reihenfolge, aber wenn du erwähnt hast, dass sie die Frau ist von Toni Brunner, Partnerin, sie wird aus nächster Nähe hat sie erlebt, was das Präsidium bedeutet, mit wie vielen privaten Entbehrungen das auch verbunden ist. Und darum könnte ich mir vorstellen, dass das für sie eher dagegen spricht.
Ich sage nochmal, sie können es gut und sie würde es auch gut machen, glaube ich. Okay, aber kommen wir zum Schluss. Kommen wir noch ganz kurz nochmal zum Christoph Blocher, auch ein bisschen prophetisch. Wie geht es jetzt weiter mit ihm?
Ja, das ist eine interessante Frage. Ich meine, du hast da vorher schon mal kurz angesprochen. Sein 80. Geburtstag im Oktober. Und das Alter ist natürlich irgendwie schon langsam so ein Thema. Wir haben es zwar schon gesagt, als er aus dem Bundesrat abgewählt worden ist, dass er jetzt zum alten Eisen gehört, wo er uns Lügen gestraft hat. Aber selbst quasi historisch betrachtet und im internationalen Vergleich ist er mit seinen 80 Jahren langsam wirklich so eine Ausnahmeerscheinung. Dass einer in diesem Alter noch als charismatische Führerpersönlichkeit irgendwie eine Partei oder eine Bewegung oder einen Staat anführt, das hat es mit Winston Churchill ist im Blocher sein grosses Vorbild, ist mit 81 aus der britischen Regierung ausgeschieden, aus gesundheitlichen Gründen. Ich glaube, irgendwann wird Christoph Blocher den Schritt müssen machen. Und man wünschte ihm, dass es ihm wird gelingen, quasi noch so Elder Statesman oder Parteibappen können zu bleiben, ohne dass er noch zu viel Geschirr verschlägt.
Hm. Wie siehst du aus, Raffaella?
Ich schätze ihn ehrlich gesagt nicht so ein, dass er von sich aus plötzlich findet, so jetzt mache ich aber gar nichts mehr. Er ist ja wirklich auf mehreren Ebenen noch sehr stark mit der Partei verbunden, also einfach auch finanziell zum Beispiel. Ich glaube mehr, also irgendwann wird es vielleicht mit zunehmendem Alter dann auch gesundheitliche Frage sein, ob er noch mag oder so. Ich glaube mehr, dass das dann der Faktor wäre und nicht ein bewusster Entscheid, so jetzt ziehe ich mich wirklich aus allem zurück.
Und bis dahin wird das alte Spiel sein, Journalistinnen und Journalisten, die quasi sagen, jetzt ist es wirklich vorbei. So. Und er selber, der sagt, jetzt ist es eigentlich vorbei, was aber das Gegenteil macht und die Konsequenz daraus ist, wir werden noch recht häufig wahrscheinlich über ihn an dieser Stelle reden. Hey, das war es, würde ich sagen. Eine weitere Folge vom Politbüro, dem Polit-Podcast von Tamedia. Mein Name ist Philipp Loser, ich habe gesprochen mit dem Christoph Lenz und mit der Raffaella Birrer. Unsere bisherigen Folgen könnt ihr nachhören auf Spotify oder auf anderen Orten, wo es Podcasts gibt, auf unserer Website natürlich. Abonniert uns, schreibt uns, habt einen guten Sommer. Ja, bis bald, ciao zusammen.